Hallo und ganz herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit neuen, super spannenden Wegbegleitern. Und heute begrüße ich einen Künstler, endlich mal wieder. Er ist Schauspieler, Regisseur, Drehbuch, Hörspielautor. Er macht Kino, TV, Spielfilm und vieles, vieles mehr. Dieses Jahr hat er Regie beispielsweise für den Tatort geführt. Es wurde sogar ein Impro-Tatort. Er ist als Schauspieler gerade 24/7 on demand zu sehen, und zwar auf Join in der Serie Check Check zusammen mit Klaas Häufer Umlauf. Sein neuestes Projekt als Regisseur heißt Für immer Sommer 90. Das wird ab 23.12. zu sehen sein. Darüber sprechen wir natürlich, aber auch über den besonderen Menschen Jan Georg, über sein Leben und wie er überhaupt dahin kam, wo er heute steht, in einer Welt, in der ja so viele gerne wären. Ich freue mich extrem, dass es klappt. Herzlich willkommen. Ich klappe die Showtreppe für dich aus. Hier ist Jan Georg Schütte.
Freut mich. Hallo, Tobias.
Du bist ja auch ein Fan von Biografien, oder?
Ja, wie kommst du darauf? Aber ja, bin ich. Mag ich gerne.
Hab dich mal so ein bisschen recherchiert und, und würde gerne mal gleich direkt einsteigen mit deinem eigenen Drehbuch des Lebens. Ja. Wo kommst du so her? Wo ist so deine Base? Wie war deine Kindheit?
Also ich komme aus unfassbar spießigen Verhältnissen. Vater ist Apotheker. Wir waren 5 Kinder, so ein richtiger 50er Jahre Traumhaushalt mit einem Audi vor der Tür, immer den neuesten Audi. Dann super. Später Golf Passat und alles sehr behütet und Bungalow in Oldenburg, wo übrigens auch Klaas herkommt. Ne? Da können wir uns beide mal, da machen wir die Checker. Wir sind beide die Oldenburger Jungs.
Ja, super.
Und dann habe ich es aber nicht zum Apotheker gebracht, sondern habe dann irgendwann die Kurve gekriegt und bin ins wilde Berlin gegangen, wo man hinging als Oldenburger, wenn man was werden wollte in der Welt. Und dann stand ich in Berlin und dachte, jetzt geht's los. Ich hatte aber keine Ahnung, wohin. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Und an der Uni war ich genau einen Tag. Und dann habe ich gemerkt, fuck, das ist genau das, was ich nicht will. Aber so auf den Punkt, genau die Scheiße will ich jetzt nicht wieder erleben. Gelangweilte Gesichter und ein Prof, der sich langweilt. Nee, und dann bin ich da gleich wieder weg. Und hatte auch damals deshalb wegen dem ersten Unitag ein Konzert von Aldi Meola, John McLaughlin und noch dem anderen Spacken da verpasst. Oh, das war so ärgerlich. Ich dachte, das passiert mir nie wieder. Ich wegen so einer Scheiße ein gutes Konzert verpasst. So, dann habe ich angefangen zu malen und war dafür nicht begabt, muss man ganz deutlich so sagen. Wollte, habe mich als Kunststudent beworben, bin auch sehr schnell, sehr deutlich abgelehnt worden. Und dann wusste ich nicht, wie weiter. Und dann wollte ich, und dann bin ich mit meinem Freund an so einen Schauspielworkshop geraten. Da kam so ein Typ aus New York. Und dann habe ich so einen Workshop gemacht und das fand ich schon ganz gut. Und dachte, ja, vielleicht. Und dann habe ich aber noch mich nochmal bei der Uni eingeschrieben und wollte dann so eine Mischung von Pädagogik und Schauspiel studieren. Ganz schrecklich. Und da bin ich aber gar nicht erst hingegangen. Ich bin nur zum Einschreiben hingegangen. Und dann kam nach Berlin eine Lehrerin, Susan Batson. Die war damals der Hot Shit. Und die kam dahin. Und dann habe ich da nochmal so einen Workshop gemacht. Und der war angesetzt, Workshop beginnt 18 Uhr. Und dann sollte das bis 22 Uhr gehen. Dann war ich da mit so ein paar Hanseln, die irgendwie alle dachten, sie wären Schauspieler. Standen wir also vor der Tür von diesem Workshop. Wir hörten drinnen Geschreie und Gestöhne. Und es fing aber noch nicht an. Irgendwann kam jemand raus und sagte, das dauert noch ein bisschen. Dann standen wir 4 Stunden vor der Tür, bis es bei uns losging. Also um 22 Uhr ging der Workshop los und der ging dann bis morgens um 5. Und dann kam um 7 Uhr die nächsten und das hat die 4 Wochen so durchgemacht. Das war Susan Batson.
Ach krass.
Und ich betrat den Raum und habe Susan das erste Mal, der hat den Mund aufgemacht und irgendwie sagte irgendwie 3-4 Sätze. Und es hat bei mir eingeschlagen wie ein Blitz. Ich wusste, das ist die Frau, von der ich lernen will. Die hatte
was
so
hat
eine Power.
Gesagt?
Es war gar nicht so entscheidend, hier gehen wir auf die Bühne oder für so ein Zeug. Also es war gar nicht, aber es war die Energie. Also die war halt besessen. Ich hatte vorher ja nur Leute, Lehrer gekannt, die gelangweilt ihren Kram abgezogen haben. Mhm. Mehr oder weniger begabt. Ne? Es gab auch mal, ich glaube, einen Lehrer in der Schule, der hatte auch ein bisschen Begeisterung, aber der Rest null. Mhm. Und ich wollte aber, dachte, ich will lernen. Ich bin, glaube ich, so ein Begeisterungsjunkie. Und ich wollte lernen, in Begeisterung. Also so konnte ich nur Sachen in mich reinkriegen, obwohl mir die Schule sehr leicht fiel. Also, aber ich wollte eben das nicht mehr absitzen. Und die machte das Maul auf und geh auf die Bühne. Und dann hat sie, glaube ich, da einen Typ eine Übung gemacht. Und dann sagte sie einfach nur, you're lying. Wie, was? Ja, spielt doch. Ja, you're lying. Ich glaube dir kein Wort. Immer wieder. Und bis er irgendwann rumschrie und heulte. Und dann sagt sie, ja, das ist der erste Ton, den ich ein bisschen glaube. Geht doch. Und da war ich echt elektrisiert und dachte, boah, das will ich tun. Und dann habe ich mit ihr da diesen Workshop gemacht. Und am Ende kriegte ich von ihr so ein Feedback. Sie hat mich auch ziemlich angekackt einmal, weil ich dann der hat dann angefangen auf der Bühne tatsächlich, der war so fertig, der kotzte dann. Und dann dachte ich irgendwann, ey, es geht jetzt zu weit. Obwohl ich alles cool fand. Aber dann habe ich gesagt, Susan, das ist jetzt zu weit. Dann hat sie mich zusammengeschissen. I know what I do. Shut up. You, weiß ich nicht, was, wie sie mich betitelt hat. Irgendwie Bürgershündchen, womit sie ja richtig lag. Und dann kriegte ich als Schlussfeedback von ihr, Jan, you're gonna be a director one day, but you need 25 years on stage. Und das war echt ein Flash. Also ich habe nie daran gedacht, Regisseur zu werden. Also, aber dann dachte ich, okay, also ich soll auf die Bühne. Und dann war das, also um das zu überspringen, ich habe dann tatsächlich, bin nochmal zu ihr nach New York gefahren. Dann bin ich von 25 Schauspielschulen abgelehnt worden, bis hin zur völligen Unfähigkeit, die mir die Bühnengenossenschaft bescheinigt hat. Irgendwie bin ich dann über Umwege trotzdem ans Theater gekommen. Also echt immer nur ganz unten. Und 25 Jahre später habe ich meinen ersten eigenen Film gemacht. Ach, total krass. Verrückt, wirklich krass. Auf den Punkt genau. Krass. Ja, so war so in der eine Kürze mein Weg.
Eine Zwischenfrage, würdest du dich dann selber als der typische Schauspieler Bühnenrampensau bezeichnen oder ist dir das schwergefallen?
Also gestartet habe ich mit genau dem Gegenteil, also durch diese Arbeit mit der Susan, die wirklich sehr psychologisch anfing, die hat mich dann, als ich bei ihr in New York war, hat sie mich aus dem Tagebuch vorlesen lassen oder das habe ich getan, da hat sie mich abgeholt, was auch toll war. Und irgendwann bei 2-3 Zeilen hat sie gesagt, now Jan, this acting. Hör genau hin. Jetzt ist Schauspielerei. Also diese kleine Stufe von, ich erzähle eine Geschichte und ich spiele die Geschichte. Mhm. Also, obwohl sie von mir handelt. Diesen kleinen, den hat sie gesucht. Und, ne, in dieser Wahrhaftigkeit, was natürlich damals für die super, diese Message war. Und ich kam damit zurück nach Deutschland und habe sozusagen murmelnd bei den Schauspielschulen gesessen und die sagten, was soll denn das? Also ich wusste gar nicht, was ich... Und da war ich also das Gegenteil von der Rampensau. Total habe da rumgemurmelt und darum haben sie mir alle abgelehnt. Später, als ich dann im Theater war, habe ich den ganzen Kram von Susan tatsächlich erstmal beiseite geschoben und dann war ich, glaube ich, eine ziemliche Sau. Also... In jeder Hinsicht, ich musste einfach das mit der Sau dann endlich mal lernen, was ich mir in meiner Jugend verboten hatte. Und eben auch eine Rampensau. Und da ging es dann raus. Und das musste ich dann irgendwann mühsam wieder zurückschrauben. Später dann mit so tollen Leuten wie Hans-Michael Rehberg, ein toller Schauspieler, der auch Regie gemacht hat, der mir dann die Schauspielerei im Grunde, nachdem ich schon 5 Jahre auf der Bühne war, nochmal neu beibrachte. Sagte Jan, jetzt lass mal das mit der Rampensau mal sein. Ne? Jetzt gehst du mal einfach von A nach B und sagst mal einen Satz gerade raus. Ja? Das wollen wir jetzt mal lernen. Ne? Du musst nicht sagen, ich liebe dich, sondern einfach, ich liebe dich. Und wenn du das meinst, dann ist das sehr berührend. Und das musste ich dann mühsam wieder lernen. So kam ich zu dem, was ich dann, was mir in einer Schauspielerei dann ziemlich Erfolg gebracht hat. Ich war dann in Köln und wurde dann als Thalia geholt, Thalia Theater in Hamburg, was damals so auch so der angesagte Ort war. Dann war aber der Punkt, wo ich nicht weiterkam. Also ich wurde einfach nicht besser und war auch nicht der Star des Theaters. Also ich war dann da so zweite oder manchmal auch dritte Reihe. Und da merkte ich, da konnte ich nicht mit umgehen. Ich glaube, da kann fast keiner von umgehen. Das berühmte Beispiel von Lars Eidinger, der sagt, ich bin der beste Schauspieler von der Welt. Das ist auf den Punkt richtig. Jeder Schauspieler sollte das von sich denken. So. Er sollte es vielleicht nicht unbedingt sagen. Aber so. Und da merkte ich so, ah, jetzt hakt's hier bei mir. Und dann bin ich da weg. Und dann kam erstmal wieder ganz unten. Erstmal ging's nicht weiter.
Was hast du dann in der Zeit gemacht?
Als ich weg war vom Thalia-Theater, habe ich ganz schrecklich, ich habe Lesungen in so einem Dorfkrug gemacht. Ich habe damals auf einem Dorf gewohnt. Das war richtig weit vorne. Dann habe ich so eine Figur entwickelt für so Poetry Slam. Carsten Wintermann, habe Gedichte geschrieben für den und bin damit auf Poetry Slams gegangen und habe auch prompt da so eine Dichterschleife gewonnen in Hamburg. wurde aber von den anderen Slammern total gehasst, weil die sagen, du bist ja gar nicht du, du spielst ja was. Und dann meinte ich, ja, also Jan Schütte finde ich auch verhältnismäßig uninteressant. Also geht mir nach wie vor so, dass ich jetzt mich auf der Bühne mit meinen Problemchen zu klein finde. Und da hatte ich so eine Figur gefunden. Und das ist aber im Endeffekt dann auch gescheitert, weil ich diese Poetry Slam Welt
fand.
Ja, ich passte da, glaube ich, nicht so richtig rein, weil ich zu viel Formbilden hatte. Und es ist natürlich auch unfassbar peinliche Sachen da sind. Und die konnte ich dann nur begrenzt aushalten. Und dann kam gar nichts. Und dann war ich wirklich wieder bei Null. Und dann habe ich ein paar Kumpels eingeladen, die damals am Thalia-Theater noch spielten, und gesagt, du, ich mache mal ein Spiel im Nachmittag und zeichne das mit ein paar Kameras auf. Und dann habe ich wirklich nur jedem so eine halbe Seite geschrieben. 5 Personen in meinem Haus, wo ich damals gewohnt habe, ja, im Dorf, und die so verknüpft, dass jeder möglichst viel Scheiße an der Backe hat. Also so ein Hochzeitstag, und er liebt sie, aber sie ist mit dem Freund verbandelt, der Freund ist aber eigentlich schwul, liebt aber dessen Freund. Also nur so, dass möglichst alles durcheinander geht. Und das habe ich allen Leuten geheim gegeben. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt spielen wir mal los. Und ein paar Leute haben Kameras draufgehalten. Und ein Kumpel, mit dem ich diese Kneipenmusik gemacht, diese Lesung gemacht in der Kneipe, der hat gesagt, du, ich hänge dir mal ein paar Mikrofone in dein Haus, damit das irgendwie, dann kann man es ja hören. So, ja, hören ist eigentlich auch gut beim Film. Und dann hat er es gemacht. Dann habe ich diese 3 Stunden haben die gespielt. Dann habe ich mich mit einem gekrackten Schnittprogramm hingesetzt und habe versucht, das zusammenzuschneiden. Ich wollte ein Drehbuch draus schreiben. Und dann stürzten mir, wie das damals war, Rechner stürzten immer ab. Dann mache ich jedes Mal eine wutentbrannte Runde um Außendeich, das ich wohne am Deich, mit dem Fahrrad muss ich fahren. Dann konnte ich wieder bei Null anfangen. Und das ging so ein Dreivierteljahr. Und dann hatte ich eine Dreiviertelstunde zusammengeschnitten, das Material von dieser lustigen Session. Und habe die Kollegen eingeladen in Schlafzimmer, wo mein Schlafzimmer unter dem kleinen Fernseher stand. Und das war, glaube ich, das geilste Screening meines Lebens. Wir haben da dies abgespielt. Und wir haben alle so gelacht, und nach der Dreiviertelstunde war klar, fuck, Leute, das ist ein Film. Das ist ein richtiger fucking Film geworden. So. Und sprach ich das rum, und im Thalia-Theater hat dann der damalige Intendant gesagt, du, das zeige ich immer bei uns, ist doch gut. Und dann haben wir da gezeigt, der lief super, war toll. Und da war aber erst 45 Minuten. Und dann meinen wir, ey, pass auf, ich mache noch so ein Spiel in Nachmittag. Und dann haben wir 90er, und dann haben wir einen richtigen Kino, und haben wir noch so Nachmittag gemacht.
Und war der genauso gut?
Der war genauso gut. Der war echt genauso geil. Und ich musste aber, jetzt brauche ich einen Star dabei. Und dann hatte ich Marie Bäumer, die ich um Ecken kannte, gefragt, ob sie mal zu einem Screening kommen will von meinem ersten Film. Und Marie kannte mich aber gar nicht mehr. Die war in anderen Sphären unterwegs. Und Marie hat aber meinen Namen Jan Schütte gelesen und dachte, es ist dieser andere Jan Schütte. Der war damals total angesagt. Er machte Filme. Und dann ist sie gekommen, um den anderen Jan Schütte kennenzulernen und mit dem einen tollen Film zu machen. Und dann macht sie die Tür auf und ich stand da und sie so, merke ich sie, volle Enttäuschung. Kam sie aber nicht mehr weg aus dem Laden und hat sich den Film angeguckt und war total geflasht und sagte, wenn du mich mal brauchst, ich mach mit. Und so hatte ich sie in dem zweiten Teil dabei. Dann hatten wir nach einem weiteren halben Jahr Schnitt dann 90 Minuten und dann wurden wir direkt zum Ophüls Festival eingeladen, haben dort direkt einen Verleih gefunden. Und so ging das dann seinen Weg. Dann hat der Film sogar, der heißt Swinger Club, hat seinen Weg in die Kinos gefunden. Ach, 10.000 Zuschauer, so, ne, wie das dann so ist. Na, aber dafür, dass er irgendwie nichts, also 1.000 Euro gekostet hat, war das eine coole Sache. Ja, und so ging das dann so weiter.
Wie bist du in dieser ganzen Zwischenzeit, ich meine, hier hören immer ganz viele selbstständige und freischaffende Leute zu. Ja. Wie bist du in dieser ganzen Zeit mit deinen Existenzen umgegangen? Hattest du da Schiss oder hast du einen Nebenjob gehabt? Wie hast du das geschafft?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe noch Gespartes gehabt von der Thalia-Zeit, da habe ich ziemlich gut verdient. Dann habe ich auch erstmal ganz gut Arbeitslosengeld bekommen, ein Jahr lang, und hatte dann auch mal so 1 oder 2 Mal im Jahr einen Drehtag. So popeligen, aber immerhin. Ja, so, yes. Und dann habe ich auch ein bisschen Rücklagen von zu Hause. Also das gutbürgerliche Haus hat mir dann durchaus geholfen. Also dadurch konnte ich mir das Haus damals da in dem Dorf finanzieren, also anzahlen, weil ich dann ein bisschen Rücklagen. Und das hat mich dann über die 10 mageren Jahre so übergerettet. Aber so groß mit Urlaub machen und solchen Dingen war halt nicht.
Und dieser Frust, der dann entsteht, wenn man sich eigentlich jeden Tag nichts sehnlicher wünscht, als irgendwie da den Erfolg hinzukriegen und den Durchbruch zu schaffen, und du schaffst es nicht und nicht. War das schlimm für dich?
Ja, das war richtig scheiße. Das war wirklich schlimm. Also im Nachhinein, dann war mein kleiner Sohn war gerade geboren worden und so, denke ich, oh Mann, Alter, hättest du ein bisschen mehr Gelassenheit an den Tag gelegt, weil ich bin bisher immer eigentlich aus jedem Schlamassel rausgekommen, bis dahin im Leben. Aber dieses Vertrauen hatte ich dann nicht so hundertprozentig in der Situation, weil ich nicht ans Theater zurück wollte. Und das war dann schon richtig scheiße. Also ich habe sehr, sehr gehadert viel. Im Endeffekt war das das Beste, was mir passieren konnte, sonst hätte ich nie angefangen, Filme zu machen. Weil ich wäre auch nicht der geeignete Typ für eine Filmhochschule gewesen. Uni kann ich nicht, bin ich schlecht dran. So, also aus der Not ist dann dieser Regie- und Autorenjob geboren worden. Also insofern bin ich der Not dann sehr dankbar im Nachhinein.
Ja, es sind ja auch die Geschichten, die man dann am liebsten hört. Ne? Das sind die Helden unserer Gesellschaft, die erstmal die mageren Jahre durchgehalten haben, um dann endlich in die Ernte zu kommen. Ja. Aber so zwischendurch irgendwie die Gedanken gehabt, einen normalen Job zu machen. Hey, scheiße, ich muss in die Anstellung, ich kann das alles nicht. Ich bin der schlechteste Schauspieler der Welt. Und
also ich habe tatsächlich sogar nochmal in München vorgesprochen am Residenztheater und die wollten mich nicht haben. Ein Glück. Wirklich ein Riesenglück. Und in Hannover war ich mal als Gast ganz kurz für ein Stück. Die wollten mich dann aber auch nicht übernehmen. Auch ein Glück. Ja. Also und dann gab es für eine absolute Tiefphase, habe ich tatsächlich mich mal einmal auf eine Stellenanzeige beworben. Ich weiß nicht mehr, was das war. Also irgendwo in einer Zeit oder so, wir suchen einen Kommunikationschef für ein Unternehmen, was weiß ich, was sie vertrieben haben. Und habe ich hingeschrieben, ich habe gar keine Antwort. Einfach gar nicht. Nicht mal eine Ablehnung. Einfach nur, was will so ein Spacken bei uns? Keine Qualifikation dafür. Aber ich dachte, als Schauspieler kann ich doch alles so tun, als ob. Müsste doch gehen. Kann ich doch Kommunikationschef von irgendeinem Kackladen werden.
Haben die nicht so gesehen.
Haben die anders gesehen, genau. Und dann habe ich mal geschrieben, also ein bisschen, was du jetzt machst, das habe ich mal eine kurze Zeit gemacht. Da haben sie so ein kleines Umsonstblatt gegründet bei uns im Dorf. Mhm. Und da war ich der Kulturredakteur und bin rumgefahren, habe Leute gefragt, so was sie so machen. Und das hat mir eigentlich auch Spaß gemacht. Das war geil, aber die Zeitung ging pleite. Dann war der Job weg.
Aber wie meinst du, also schreiben tue ich gar nicht.
Nee, aber Leute fragen, was sie so machen und wo sie herkommen und das muss ich dann hinterher noch aufschreiben. Aber diese Interviews, die haben mir Spaß gemacht.
Ja.
Das fand ich ganz gut. Ja.
Hast du denn heute so einen Moment, wo du jetzt sagst, okay, I did it, I made it, ich bin jetzt der beste Schauspieler der Welt und nicht nur das und ich bin auch der beste Regisseur und beste Autor, zumindest wenn ich nachts ins Bett gehe und die Decke über mich drüber ziehe?
Ich glaube, ich bin jetzt im Alter, wo ich dieses der beste Ding nicht mehr so habe. Also das... ich finde meine Filme, unter uns hört ja keiner zu, wirst es ja auch nicht ausstrahlen, unter uns, ne? Ich finde die, wenn ich jetzt Fernsehen, aber gestern zum Beispiel habe ich so einen typischen Krimi gesehen, bin am Fernseher hängen geblieben und bin aber gerade im Schnitt von meiner Serie, die ich jetzt, die nächstes Jahr rauskommt, das Begräbnis. Und habe dadurch immer die Töne von meinen Schauspielern vor, also in Ohren, ne? Wie die reden. Und bei dieser Serie dachte ich so, boah, ist das schlecht. Alter, und das war aber so ein ganz hochgehängtes Ding. Und es waren auch nur so die Superschauspieler. Die waren alle scheiße. Ich fand die ja total schwach. Ich dachte, die schnappen vor jedem Satz Luft. Nach dem Satz machen die aus. Es gibt so schauspielerische Tricks, die ich dann sofort durchschaue. Weißt du, ich sage, ich komme übrigens von da. Sag mal, wo ist denn dein Zimmer? Also immer dieser Schnapper vorweg. Dann weiß ich, da weiß ein Schauspieler nicht, was er spielen soll. Oder will sich wichtig machen. Ach, guck. Nee, das ist schwach. Und da finde ich dann, ehrlich gesagt, meine Filme um Längen besser. Viel, viel besser, weil sie das, was ich brauche, um an der Sache Spaß zu haben, eine große Natürlichkeit, die haben die und die Schauspieler überraschen mich halt ständig und da war null Überraschung. Also bis auf die Tatsache, dann wer ist der Täter nachher, aber das war auch nicht besonders überraschend. Weil der ganze Rest fand ich eine Sekunde überraschend und darum finde ich dann, gebe ich zu, meine Filme immer viel geiler als die anderen. Aber ich denke, so wird es dem Regisseur von seinem Film gestern Abend hoffentlich auch gehen.
Wir hoffen es und wir hoffen, dass er entweder ganz aufmerksam zuhört, jetzt oder eben nicht.
Eben nicht, genau. Genau.
Wie bist du am Set so als Regisseur? Wie kann man sich dich da vorstellen? Bist du einer, weil wenn du sagst, du gibst viele Freiheiten, dann muss man das ja irgendwie ja auch als Persönlichkeit ausstrahlen. Man muss sich ja dann irgendwie wohlfühlen bei dir.
Ja, also ich bin ja im besten Falle nicht vorhanden. Also ich ziehe mich ja dann, wenn es zum Dreh kommt, ziehe ich mich weitgehend zurück. ich spiele dann so ein bisschen mit, damit ich, wenn ich selber mich im Bild sehe, später nicht immer rausschneiden muss, also dass dann nicht jemand privat durchs Bild läuft. Aber ansonsten lasse ich dann alles laufen. Meine Hauptarbeit findet eigentlich vorher statt, also in den Gesprächen mit den Schauspielern, wo ich die Biografien mit denen baue für ihre Figuren. Und ich glaube, da bin ich ganz toll. Ich glaube, ich ganz entzückt. Nein, das macht mir großen Spaß und ich glaube auch den Schauspielern. Das kann ich.
Gibt es Schauspieler, die können damit nicht umgehen? Also die brauchen diese klaren Vorgaben, weil sobald Freestyle werden die unsicher und schlecht?
Ja, gibt's viele. Ich kriege auch immer wieder Absagen von Leuten, die sagen, nee, Jan, Improvisation, lass mich, habe ich keinen Bock drauf oder traue ich mir nicht zu. Da gibt es auch welche, die sich zutrauen und man merkt dann, schaffen sie nicht.
So. Die atmen nach jedem Buchstaben.
Die eiern dann rum und schaffen es nicht, die Situation so zu greifen, wie sie gerade ist und schaffen es auch nicht, so eine eigene, also wie einen kleinen Schalter zu finden, von dem ich ganz am Anfang geredet habe, was die Susan Betts mir sagte, jetzt ist es Acting. Hm. Die werden dann auf eine Art privat, dass sie dann spannungslos werden und manche bereiten sich auch nicht gut genug vor. Also die kriegen von mir echt viel Material und manche denken, ja, geht schon. Und rutschen dann da so rein und dann fliegt ihnen das um die Ohren. Also das kommt immer mal wieder vor. Das sehen die dann nachher im Schnitt. Dann sind sie nicht mehr dabei.
Oh, okay. Ja. Lass uns mal über dein aktuellstes Projekt sprechen, ja. Beziehungsweise es ist ja das aktuellste, das jetzt dann erscheint. 23.12. ARD Mediathek, offiziell im Fernsehen, 6. Januar auf ARD. Für immer Sommer 90. Magst du uns da mal mit reinzoomen und ein Bild geben, was uns erwarten wird?
Also zur Entstehungsgeschichte von dem Ding ist das Coole, dass ich wollte im Frühjahr dieses Jahres dieses Begräbnis drehen, eine sechsteilige Serie, die ich jetzt gerade schneide. Und dann kam Corona und das wären 100 Leute auf einem Haufen gewesen bei dem Set, das konnten wir nicht machen. Und dann kam Charlie Hübner um die Ecke mit einer Idee, die er schon ganz lange hatte, sagte, ich hatte mit ihm bei Klassentreffen ja gearbeitet, vorher mit ihm als Schauspieler schon öfter und so haben wir uns ein bisschen angefreundet. Da sagte ich, Jan, sag mal, ich hätte Bock, so ein Stationendrama zu machen, mal so eine Art Roadmovie und immer so Zweierbegegnungen. Ein Typ, der seine Freunde von früher oder sowas trifft. Mhm. Das können wir doch jetzt gut machen, das können wir Corona-gemäß super drehen. Und mit dem Produzenten Lars Jessen zusammen, der auch mit Charlie befreundet ist, haben wir drei gesagt, super, wir hauen jetzt auf die Schnelle ein Alternativkonzept raus und versuchen der ARD das anzudrehen, wo ich jetzt so eine ganz tolle Redakteurin habe, der ich super zurechtkomme, die auch übrigens Babylon Berlin gemacht hat, so eine Frau, die echt frei im Kopf ist, also die Bock hat, gutes Zeug zu machen. Und dann haben wir ihr das vorgestellt und sie hat das im Sender rumgereicht und dann ging das einigermaßen schnell mit der Genehmigung. Und dann haben wir mit Charlie zusammen diese Geschichte entwickelt. Also er ist auch Mitautor. Mhm. Und es geht um einen Mann, der jetzt so Ende 40 ist und zur Wende 18 war. Also so da gerade sein Abi gemacht hat. Und das war, und als Ossi. So, und das war natürlich eine irre Situation, weil du hast damals nicht nur dein Abi in der Tasche gehabt, wie es uns, du bist wahrscheinlich auch ein Wessi, wie ich dich jetzt so einschätze. Gut, bei dir ist jetzt nicht mehr so wichtig. Aber wenn du dein Abi hast, geht ja die Welt auf. Oder du hast deine mittlere Reife. Also gehst du weg von der Schule und raus in die Welt. Und dann ging bei denen eben nicht nur die Mauer auf, sondern die ganze Welt ging auf. Sie konnten überall hinreisen. Und das war also für die ein richtiger Wumms. Und dann war in diesem Jahr noch die Fußball-Weltmeisterschaft und Deutschland wurde Weltmeister. Das war, glaube ich, damals dieses Spiel gegen Argentinien. Ich war damals noch nicht im Fußballbusiness, hat mich nicht interessiert. Aber so, und Charlie sagt aber, das war der totale Flash für sie. So. Und dann hatten sie eine riesen Party und dann ging's los. Und er ist dann, Charlie Hübner ist dann selber, der wurde dann der Schauspieler und hatte auch ziemlich schnell Erfolg, ist dann in den Westen rüber und hat dann in Frankfurt gespielt und sowas alles. Und er sagte, ja, jetzt ist er hier und tourt durch die Gegend, hat großen Erfolg, aber seine Freunde von früher eigentlich, da gibt es sehr unterschiedliche Schicksale. Manche sind mit dieser Wende eben gut zurechtgekommen, wie er. Manche so mittel, die haben dann irgendwie was gemacht und sich so angepasst. Und andere sind aber auch gescheitert. Mhm. Also durch diese Öffnung der Welt war für manche zu groß. Die kamen in der DDR super zurecht. Das war für die alles soweit in Ordnung. Das war überschaubar und hatten sich mit dem System arrangiert. Und diese Geschichte haben wir damit jetzt erzählt. Wir haben eine Clique erzählt von ihm. Also wir für Charlie haben wir eine Figur entwickelt. Er hatte Bock auf so ein super erfolgreichen Banker, der jetzt durch die ganze Welt tourt und so seine vielen Millionen schon im Trockenen hat und so.
Spielt er übrigens super, finde ich.
Spielt er gut, ne?
Ja.
Ja, finde ich auch. Also kann man ihm sofort glauben. Das ist, ja, macht er gerne. Also, wäre ein Banker verloren gegangen, dann hätte er auch mal vernünftig Geld, der Hübner. Muss ich immer sagen. Und der Typ dann hat eben gerade wieder einen tollen Abschluss gemacht, ein paar Millionen eingenommen, auch durch Corona. Wir sind ja zeitaktuell, also haben Corona voll mit reingenommen. Und in diese Feierstimmung platzt ihm ein unschönes Gerücht, dass er damals Scheiße gebaut hat. Ich will das jetzt hier nicht genauer benennen. Und genau. Und dann muss er deshalb seine Kumpels von früher besuchen, 6 Leute. Und fährt eben durch Deutschland und besucht die. Einige wohnen eben im Westen. Die eine ist in Salzgitter gelandet, die nächste in Leipzig, der eine in Neustrelitz oder sowas auf dem Land. Und dann fährt er auch an den Ort zurück, wo er geboren wurde und wo er seine Jugend verbracht hat und Kindheit verbracht, zu seinem ehemals besten Freund, den er total aus den Augen verloren hat. Und dann nimmt das so seinen Lauf. Was wir versucht haben zu machen, ist, also wir haben diese Begegnungen immer laufen lassen, haben die auch improvisiert, aber auch mehrfach. Im Gegensatz zu meinen anderen Filmen ist hier deutlich mehr geskriptet als sonst. Wir wussten auch, wo wir rauskommen wollten, wussten auch, was das Ding für ein Ende nimmt. Und haben aber auch versucht, obwohl es ja dieser Film ist ja tendenziell eher ein Drama, also sicherlich zum Schluss hin ja auch durchaus das Komödiantische laufen zu lassen. So, mit seinem Kumpel Sven dann, der Roman Klischka, der wunderbar spielt, finde ich. Also für mich die Lieblingsszene. Aufgedrehter Typ, der gerne ein Turbo-Wessi wäre, es aber leider nie geschafft hat und sich so nach oben streckt. Das ist sehr lustig, finde ich. Und dann seine beste Freundin von damals, die jetzt so eine sehr kluge, politisch engagierte Frau ist, aber in der Gegenwelt von Andi unterwegs ist, da kriegt er ordentlich einen eingeschenkt. Und so taucht er in verschiedene Welten ein und wir mit ihm, bis er schließlich eben in Mecklenburg wieder ist. Und auch durchaus das Thema Heimat für ihn ein Thema wird. Was ich nie gedacht hätte, dass ich so eine Geschichte mal erzählen wollen würde.
Okay.
Aber über Charlie wurde mir das klar, dass das, also für jemand, wenn du aus einem System kommst, was so zusammengeklappt ist, und du dich da so rausziehst und dann da wieder, dass das schon eine ganz fremde eigene Welt ist, der man sich auch stellen sollte. So, auch sagen, okay, da komme ich her. So, ne? Ich habe nur mein Zeug früher gekauft und konnte nie in Westen, habe dann immer rübergelinst und das hat was mit mir gemacht und dem kann ich mich durchaus wieder stellen. Der trifft dann ja auch auf eine Figur da, die sagt, ey, super, Heimat ist cool. Ne, die dann auch eher jünger ist, die sagt, nee, kann man schon machen. Also ist im Grunde ein Stationendrama, eine Geschichte von Freundschaft, eine Geschichte von Identität und ja, im weitesten Sinne ein klein bisschen auch eine Liebesgeschichte mit dabei.
Ja, und auch spannend, finde ich.
Ja, ne? Ja, das also, freut mich, ja.
Ich durfte ja reinspitzeln.
Ja, okay.
Und habe jetzt vor unserem Interview auch nicht mehr aufhören können zu gucken. Also hab's auch wirklich bis ganz zum Ende geguckt und fand es super, super spannend.
Schön.
Und wenn ich nicht im Nachhinein dann nochmal recherchiert hätte, okay, wie lief das eigentlich ab, dann hätte ich gar nicht gemerkt, dass da auch Impro mit drin ist. Also
ja, super.
Ich fand es wirklich brillant und gleichzeitig aber so lebendig. Größtes Lob und Chapeau. Es hat mich sehr, super. Sehr, sehr, sehr mitgenommen. Fand ich wirklich schön. Ganz gelungen.
Ja, es war diesmal auch das erste Mal, dass ich eine Zusammenarbeit gemacht habe mit Lars Jessen, der es auch produziert hat. Haben wir uns die Regie geteilt.
Okay.
Also ich hatte den Hauptaugenmerk auf die Schauspielerarbeit und er auf die Bildgestaltung und das Konzept haben wir zusammengeschrieben und wir haben uns auch besprochen, wie wir die Schauspieler führen wollen und so. Das war eine tolle Sache. Auch in der Postproduktion hat Lars ganz viel übernommen, die Musik mit dem Musiker zusammen durchgekaspert und das war für mich eine schöne neue Produktionsform.
Was ich so angenehm fand, und das mag vielleicht fast ein bisschen weird klingen, wenn ich sage angenehm, aber ihr tragt Masken und die Menschen verhalten sich so, wie sich Menschen halt gerade während der Corona-Situation verhalten. Und das hat für mich was so Echtes. Hingegen, wenn ich jetzt gerade Serien oder Filme angucke, wo niemand Maske trägt, dann denke ich mir mal, zieh doch die Maske auf! Was fällt dir ein, du?
Ja. Geht mir genauso. Genau, also gerade auch gestern im Film, wenn die dann, spielt dann eben heute, ne? Und dann umarmen sich zwei, denke ich, ja, wie fuck, ihr könnt euch doch nicht umarmen. Ja. Totaler Blödsinn. Aber das stimmt, so hat man es Interesse, ne?
Ja. Ja.
Das ist total verrückt.
Wie war das, so eine Mini-C-Punkt-Punkt-Punkt-Punkt-Frage, hat das die Dreharbeiten erschwert?
Ja, das hat sie schon ein bisschen komplizierter gemacht, aber dadurch, dass wir echt mit einem super kleinen Team gearbeitet haben, konnten wir das richtig gut auseinanderhalten. Also wir haben ja nicht den üblichen großen Stab am Set dabei und wenn das Set dann eingerichtet war und die Schauspieler da waren, waren es eben zwei Schauspieler und noch die drei Kameraleute, die auch entsprechend ja ein bisschen Abstand halten mussten. Und das ging ziemlich gut und wir konnten ja auch viel draußen sein, weil wir im Sommer gedreht haben und im Sommer war Corona auch nicht ganz so hot. Also insofern hat es uns eigentlich nicht so beschnitten.
Okay. Okay. Mm. Eine Frage, die wahrscheinlich jeder dieser vielen hunderttausend Superfilmredakteure stellen würde. Herr Schütte, sagen Sie doch mal, haben Sie auch einen persönlichen Bezug zu Sommer 90?
Genau, die Frage wird immer gestellt.
Ja.
Also mein persönlicher Bezug ist tatsächlich in erster Linie Charlie, den ich total mag und als Schauspieler auch sehr schätze und Bock habe, mit ihm zu arbeiten. Und ansonsten, meine Frau ist auch Ossi. Also insofern habe ich sozusagen mit dem, was die DDR da, was da passiert ist, habe ich sehr, erlebe ich jetzt noch an ihr. Und ich war auch direkt nach der Wende in Rostock am Theater. Also das war das einzige Theater, die tatsächlich Schauspieler gesucht haben. Und mich wollte keiner. Und dann bin ich dahin und habe dort angefangen zu arbeiten. Und das war 91. Also war das die Wende blitzfrisch. Und die Straßenbahnen rumpelten und der Straßen. Die Stadt sah aus, als wäre gestern der Zweite Weltkrieg zu Ende gewesen. Das hat mich umgehauen. Die Fassaden waren noch zerschossen um das Theater herum. Das war gigantisch. Also für mich war der Osten, ich war nun ja schon in New York gewesen und in Frankreich immer, weil ich da so gerne Urlaub gemacht habe und in Europa viel rumgefahren. Das war so eine fremde Welt da in Rostock. Insofern war mir das noch sehr präsent und ich bin auch in diesem Ensemble dort gleich erstmal wie so ein Böser da angeguckt worden, weil ich angeblich den Kollegen die Arbeitsplätze weggenommen habe. Die kannten das nicht, dass man entlassen wird. Es kam ein neuer Intendant und der hat das halbe Ensemble entlassen. Das gab's früher bei denen nicht. Und dann kam ich und als Wessi mit langen blonden Haaren und Französisch und Englisch sprechen könnend. Und dann dachten die, was will der Arsch hier? Also will der sich, meint er, ist was Besseres. Der Ausländer. Ja. Ja, so ein bisschen. Aber diese Art von dieses Westliche, was ich da reinbrachte an vielleicht Freiheit und Frechheit, das hat den total, einige von denen total angekotzt. Ja. Und darum wollten die mir am liebsten auf die Fresse hauen. Ich hatte trotzdem dort zwei schöne Jahre, weil ich auch meine Frau da kennengelernt habe. Insofern war das dann ziemlich schön.
Du hast dich aber auch nicht angepasst, so wie es klingt.
Nee, in Anpassung bin ich immer so ein bisschen schlecht. Das ist also, ich bin da einerseits ein bisschen stolz drauf, aber manchmal denke ich, ach, ja, manchmal könnte ich auch ein bisschen mehr gucken, wie so die Befindlichkeiten der anderen Leute sind.
Naja, hat ja dich sehr weit gebracht.
Ja, das stimmt, ja.
Wenn du jetzt sagst, Charlie, beziehungsweise die Rolle Andy oder Andy, gibt es da etwas, was du aus dieser Rolle fürs Leben gelernt hast, was den vielleicht sogar jüngeren Zuschauern etwas mitgibt?
Also ich finde schon diesen Gedanken zu gucken, wo komme ich her und die Wurzeln, die ich habe. Ich habe meine Wurzeln auch erst gekappt, aber ich fange jetzt auch an, wieder zu gucken, wo komme ich eigentlich her? Was habe ich, was sind meine, so die ersten Kontakte, die man so als Jugendlicher schließt und so, was haben die eigentlich für einen Wert? Ja. Und die haben einen großen Wert. Das sind Leute, die einen in einer Phase kennengelernt haben, in der man erst so zu dem wurde, was man jetzt ist, also indem man sich sehr, sehr stark verändert hat. Und ich finde, dass man diese Kontakte durchaus wertschätzen sollte.
So. Wer hat dich geprägt?
Also ich habe tatsächlich jetzt im letzten Jahr meine erste Freundin mal wieder getroffen. Und das war eine total schöne Begegnung. Das hat mir echt ganz viel Freude gemacht. Und dann haben wir auch so alte Schülerfotos dann angeguckt von ihr und mir. Sie war so immer mein Traum in der Schule. Da kriegte ich sie auch nicht. Ich habe sie erst ein bisschen später, glücklicherweise. Als ich dann Schauspieler war, da war ich natürlich, hatte ich Sexappeal. Vorher null. Und das war toll, da zu gucken, ach guck, der war ich und der war sie. Und das war die Energie, die wir miteinander hatten. Das war schon ein großes Gefühl von Vertrautheit. Mhm. Das war mir viel wert. Das fand ich schön.
Mhm. Hat sich inspiriert auch für immer Sommer 90?
Nee, nee, das hat mich da nicht inspiriert. Nee. Ich glaube, bei Für immer Sommer 90 ist ein ganz wichtiges Thema eigentlich, dass was wir der Figur des Andy erzählen, dass dieser Flash des Erfolges manchmal dazu führen kann, dass man sich ein bisschen selber verliert. Ja? Und wenn man gerade, wenn man so jung ist und merkt, ich starte so tierisch durch, dass man eigentlich nicht mehr links und rechts guckt und denkt, ah, boah, geil, ich bin jetzt heiß, ich bin ein cooler Typ, ich bin toll. Und dann eigentlich nicht mehr merkt, dass andere Leute, die vielleicht nicht so toll und nicht so erfolgreich sind, trotzdem durchaus tolle Menschen sein können.
Und vielleicht so, ja, einen großen Teil deines Lebens ausgemacht haben oder ausmachen.
Genau. Und Erfolg ist auch nicht jedem so vergönnt. Also deshalb ist kein Mensch schlechter oder besser. Und es hat auch viel mit Glück zu tun. Also im richtigen Moment die richtigen Leute treffen. Mhm. Und manche treffen halt genau die Leute nicht und verpassen dadurch Chancen. Und da neigt man manchmal dazu, dann runterzugucken und sagen, guck mal, aha, der hat das nicht geschafft. Und das ist ja so ein bisschen Zeitgeist, finde ich, diese Winner-Loser-Einteilung. Hm. Das ist so einer der ersten Begriffe, den mein Sohn von der Schule mitgebracht hat, als er auf dem Gymnasium kam mit 10. Loser. Da dachte ich,
Ups.
Ja, schwieriger Begriff.
Hm. Ja. Hm. Ist das auch so dein Tipp? Es gibt ja ganz viele, die sagen, work hard, so ja. your idols get your rivals und so. Denkst du ja, ähnlich und du sagst, weißt du was, ich habe mir meinen Arsch aufgearbeitet die letzten 25 Jahre, deswegen stehe ich heute hier, oder bist du eher auf dem Glücksweg und sagst, irgendwann kam es halt dann?
Es ist dazwischen. Also ich habe mir schon auch ganz schön in den Arsch wund gearbeitet. Also um in diese Regiegeschichte reinzukommen, habe ich mich total durchgebissen. So. Und da gibt es auch viele jetzt auch gerade bei Schauspielern, wo ich manchmal denke, Kollegen, nur neben dem Telefon sitzen und in den Fitnessraum gehen, ist nicht das, womit man weiterkommt. Dann guck dir auch mal an, du bist Künstler und guck mal, wo es mit dir sonst noch so hingehen kann. Und also insofern finde ich doch, es gehört auch Arbeit dazu, auch gerade in diesem Beruf des Schauspielers, der oft so äußerlich erscheint. Aber wie gesagt, das Glück gehört auch dazu. Und da bin ich auch ganz demütig. Also das ist so toll, dass mir das geschenkt wurde, diese Arbeit da so präsentieren zu können und auch sie jetzt im Fernsehen zur Hauptsendezeit meinen Kram zeigen zu dürfen. Also da auch damals im WDR gleich den Sender gehabt zu haben, gesagt, geil, machen wir, finden wir cool und wir trauen dir das zu. Das waren schon tolle Leute, die mir da geholfen haben auf dem Weg.
Hat Fernsehen für dich immer noch die Magie, die es vielleicht in der Kindheit hatte?
Ich durfte als Kind nicht Fernsehen gucken. Echt, also fast gar nicht. So, geh da weg. Das ist eklig. Wir haben Mozart gehört. Tatsächlich, ich war so einer. Dann war ich auch noch fromm. Also ich hatte eine harte Jugend, eine harte Kindheit. Hab viel Spaß verpasst. Richtig viel Spaß verpasst. Aber ich finde, dass Fernsehen jetzt ja wieder eine Magie entwickelt. Zwischendurch, finde ich, hat sie ein bisschen verloren, aber jetzt über diese Serien und bin leider auch so ein bisschen Netflix verseucht, gebe ich zu, dass ich da so in der ganzen Welt rumklicken kann. Kann man den coolsten Shit irgendwie, die neueste dänische Serie reinziehen oder so. Also das finde ich dann schon richtig toll. Also eine ganz tolle Art, Geschichten zu erzählen und so klasse Schauspieler. Und da sehe ich auch, dass das richtig gut ist. Also Fleabag zum Beispiel, um mal ein Ding zu nennen von dieser fantastischen englischen, ich habe viel britische Sachen jetzt geguckt, diese Phoebe, ich weiß gar nicht, wie die weiter heißt, die hat jetzt auch den neuesten Bond-Folder mitgeschrieben, aber diese Serie Fleabag, das finde ich, da falle ich auf die Knie, das finde ich so lustig und so kraftvoll und so wunderbar gespielt und das ist für mich magisch, total. Mhm.
Ich habe im Abspann gesehen, das hat mich so ein bisschen überrascht im positiven Sinne, da steht dran, Produzent Klaas Holfer Umlauf.
Ja. Ja, der schreibt sich da immer drunter, neuerdings.
Das, ja?
Das, nein, Klaas ist, Klaas hat eine Firma, die Florida Entertainment, so die macht er für seinen Dings und für seine Shows und die ganzen Sachen, die er macht. Und dieser Lars Jessen, mit dem ich zusammen Co-Regie gemacht habe, der hat irgendwann mal Klaas getroffen und Lars und Klaas haben dann eine Filmproduktionsfirma gegründet. Das ist jetzt die Florida Film. Okay. Und das ist so meine neue Heimat. Also die produzieren für mich und dadurch habe ich mit Klaas immer wieder zu tun und wir spielen ja auch in Check Check zusammen und da habe ich den Typen sehr schätzen gelernt und da er eine Friseurlehre in Oldenburg gemacht und aus Oldenburg komme, war das eh klar, dass ich dann mit ihm arbeiten muss. Und ich bin voller Bewunderung für den Heini. Also das ist enorm. Ich meine, der hat da eine Firma in Berlin, kam, der ist erst doppelt so tief. Kam da arbeiten 80 Leute für den Typen. Das ist gigantisch. Das ist eine riesen Etage da in Kreuzberg. Und da treffe ich mich dann immer mit den Schauspielern für meine Filme und berät die Biografien. Bin immer ganz stolz, dass ich da in dieser hippen Umgebung von Klaas sein kann. Und ich finde ihn witzig und intelligent und sympathisch und einfach ein klasse Kerl.
Ja, ja. Er war aber nicht mit am Set und ist quasi jetzt zum Producer geworden.
Nee, er hatte sich für einen Setbesuch angekündigt und hat dann aber abgesagt, oh, heute ist so heiß und so. Und kam dann irgendwie doch nicht. Und das ist aber auch total in Ordnung, weil er, glaube ich, mit Lars und mir zwei kompetente Leute am Set hatten, die das beurteilen können, ob das okay ist, was wir da machen. Aber er hat es gesehen, auch in der frühen Phase und uns total bestärkt und fand es cool und dem gefällt das sehr.
Es gab ja mal so Situationen, Thomas Gottschalk hat das ja auch gemacht, also Entertainer, der plötzlich irgendwie in die Film-Fernsehwelt als Schauspieler einsteigt und dann aber ja ganz groß und vor allem von Schauspielkollegen, die sich nie als seine Schauspielkollegen bezeichnen wollten, dann belächelt wurde und gesagt wurde, Herr Gottschalk, ey, der, hör auf mit dem Schauspiel, du kannst das nicht. Der Klaas hat ja auch geschauspielert.
Ja, hat er.
Und ähnliche Kritik eingefahren von Kollegen oder war das anders? Weil irgendwie hat er das ja ganz gut gemacht.
Ich finde, dass er das gut gemacht hat. Und er hat, glaube ich, das insofern richtig gemacht, dass er die Figur nah an sich rangenommen hat. Dass er jetzt nicht anfangen muss, da die Riesencharakterrolle hinzulegen. Er hat sich das ganz geschickt. Er schreibt ja auch mit ein bisschen an diesem Check-Check. Und das hat er sich so ganz gut zurechtgelegt. Und er hat aber trotzdem in der neuesten Staffel dann auch mal eine Szene, wo er auch mal kurz in Tränen ausbricht. Und das macht er scheiße gut. Also ich finde, er ist da auf einem guten Weg, aber er überschätzt sich auch nicht. Und hat dann ein guten Format gefunden. Also im Gegensatz zu Florian Silbereisen. Dieses Traumschiff, das fand ich also unglaublich lustig. Ich habe mir das 10 Minuten angeguckt. Also, und dann steht er auf der Brücke und guckt immer von links nach rechts und guckt gegen so eine Wand. Man sieht auch, dass er gegen eine Wand guckt. Also er kann gar nicht rausgucken. Und tut es jetzt aber da hinten, so ein Eisberg erkennt. Ist so irre lustig. Und denkt, warum tut sich dieser Mann das an? Also das, solche Sachen macht Klaas glücklicherweise nicht.
Oft denken diese Leute ja, dass es wirklich gut ist, was sie dann da machen.
Ich fürchte ja, aber dann würde ich sagen, lass es. Aber das ist eben auch dann, Traumschiff ist dann eben auch ein schlechtes Format und da muss man dann besonders gut sein. Also das ist wirklich wahr. Um da irgendwie nicht völlig scheiße auszusehen, muss man sehr gut sein. Ich weiß, Michael Wisterk hat damals mitgespielt mal, den ich ja total verliebt bin, der jetzt leider ja nicht mehr auf der Welt ist, aber der sensationell schaut. Und der hat ein Traumschiff gemacht. Und dann kann man es so gerade eben angucken. So gerade eben unter der Schmerzgrenze langschrappen. Aber das schafft Herr Silbereisen dann eben nicht. Und ich finde, das macht Klaas in Check-Check deutlich besser.
Cool. Du bist Impro-Talent eigentlich wie geworden? Wann hat dich angefangen, das zu faszinieren?
Ja, das ging erst wirklich nach meiner, also nachdem ich am 2000er vom Thalia-Theater weg war. Und dann hatte ich durch meine eigenen Sachen. Also ich lasse ja auch eher improvisieren, als dass ich selber improvisiere. Und dann habe ich jetzt so eine Hörspielserie am Laufen, den Paartherapeut Klaus Krane. Das kann ich sehr empfehlen, macht richtig Spaß. Die geht auch ganz gut ab im Netz, ist jetzt nur Hörspiel.
Verlinken und hier in den Shownotes.
Ja, die macht richtig Spaß. Und da spiele ich so einen Therapeuten, der sehr handfest unterwegs ist. Der ist auch Immobilienmakler und gleichzeitig Verbindung ins Rotlichtmilieu und löst also alles so ein bisschen hemdsärmlich. Und stellt immer die erste Frage, lieben Sie Ihren Mann? Und wenn dann Zögern ist, nein, sagen Sie nein, dann fangen wir gleich mal bei Null an. Das ist viel besser. Also ehrlich, wir wollen hier nur ehrlich sein. Und da habe ich jetzt selber für mich das Improvisieren sehr entdeckt und großen Spaß daran. Und werde diesen Paartherapeuten Klaus Kranitz jetzt als Fernsehserie anstarten.
Geil. Hast du einen Impro-Tipp? Weil es gibt ja ganz viele Menschen, die das gerne können würden, damit ja auch irgendwie verbinden, dass sie dann souveräner, schlagfertiger werden. Gibt's was dir geholfen hat?
Nee, das kann man der Situation vertrauen und sich gut vorbereiten. Das ist alles. Und nicht immer gleich schreien und heulen, sondern zuhören. Also zuhören ist das A und O bei Impro. Gucken, was kommt von da und dann erst loslegen. Und nicht gleich die anderen zutexten. Ich glaube, das ist wäre ein kleiner Tipp.
Gab es die Situation, wo es für dich peinlich wurde und du gesagt hast, oder gibt es überhaupt peinlich bei Impro? Außer jetzt, wenn du dir das Augenspray in die Augen rein. Das ist peinlich.
Das ist sehr peinlich. Fucking peinlich. Es gibt, ja, bei Impro gibt es zwei peinlich. Es gibt ein peinlich, was für die Figur peinlich ist, dann ist es ein Triumph. Dann spürt man selber, geil, jetzt wird's peinlich. So, ne? Du merkst im Hintergrund, das hatte ich jetzt bei dem Begräbnis einer, wo ich gerade im Schnitt sitze, ein ganz toller Dirk Martens, der Schauspieler, der dann so angekackt wird von den Kollegen, du hau ab hier, du sollst nicht hier sein und so. Und er merkt so, jetzt gehe ich aber trotzdem hinterher, ist jetzt echt voll peinlich. Und dann kriegt er auf einmal, geil, es ist ja peinlich. Und dann steht er auch da und du siehst ihm die Peinlichkeit an. Und das ist, der Film ist 100%, der Moment ist 100% im Film. Weil das ist einfach traumhaft, jemand, der leidet vor Peinlichkeit. Und dann gibt es aber eine, wo sich jemand privat schämt. Also irgendwie, ich liebe dich sagen müsste und das dann aber nicht sagen will, weil ihm das persönlich, also denkt, ich liebe den ja gar nicht. Und dann will man es nicht so gerne sehen. Aber das ist so dieser ganz kleine Schalter, den ich so ganz am Anfang erwähnt habe, den die Susan Betzner mir gezeigt hat, zwischen Spiel und Privatsein. Eine private Peinlichkeit ist dann ein bisschen unangenehm.
Hat dich das im echten Leben auch weitergebracht?
Ja, unbedingt. Peinlich. Da hat es mich mal weitergebracht und bin ich auch gescheitert. Der peinlichste Moment meiner Karriere war, als ich den Grimme-Preis gekriegt habe. Und das war ein Mal, das ist so eine Veranstaltung. Die Veranstaltung ist an sich wirklich sehr peinlich, muss man ehrlich sagen. Da steht man so rum und es hat überhaupt kein Flair und dann trinkt man so sein Säckchen Weißwein und dann ist auf der Bühne geht es unglaublich schnell, weil das ja damals, wo das noch live übertragen, weiß gar nicht, ob es noch so ist. Und dann jagt der Moderator da durch und ich sah das, wie die alle vor mir da ihre Preise abholten, Leute wie Tuco oder Brandt, so tolle Leute und irgendwie so mit Schalen-Gags sofort von der Bühne geschickt wurden. Und dann kam ich auf die Bühne und kriegte endlich diesen Grimme-Preis und dachte so, Alter, ich werde es euch zeigen jetzt. Echt. Und habe ich irgendwie das Maul gesagt, oh, das ist hier echt, das geht ja wie so schnell ab und so, ihr müsst euch mal ein bisschen Zeit lassen, da muss ich ja auch mal feiern dürfen. Und dann guckte mich der Moderator an und sagte, ja, feiern, ja, dann feier doch mal. Und das war, ich merkte, fuck, Jan, du hast dich verzockt, du hast dich komplett verzockt. Mir fiel dann nicht ein. Ich sagte, ja, und der hat es mir so fies den Ball zurückgespielt und das war, und ich habe, also, ja, und es hat auch keiner gelacht und war einfach nur ein Moment zum Verkriechen. Der größte Triumph meiner Karriere, voll verkackt, merkte dabei auch so, Jan, das hast du jetzt verrissen. So, habe ich hinterher auch die Aufzeichnung gesehen und ich habe auch so komische Sachen mit dem Mund gemacht, immer so ich hatte auch ein Glas Weißwein getrunken und ich trinke sehr wenig normalerweise. Und auf nüchternen Magen Glas Weißwein ist bei mir wie eine Nase Koks. Blöd. Unklug. Und das sah ich mir auf einmal alles an und oh, das war schrecklich. Also das war sehr, sehr peinlich. Deshalb also nicht beim Grimme-Preis vorher ein Glas Weißwein trinken und dann denken, man kann dem Moderator sagen, wie es geht. Das ist mein Tipp an alle Impro-Leute.
Warum hast du dir das nochmal angeguckt überhaupt? Da hast du dann die Eier besessen und gesagt, ich gehe da nochmal durch die Peinlichkeit.
Ja, ich hatte es so peinlich empfunden, wollte nochmal wissen, vielleicht war, hatte eine ganz kleine Hoffnung, dass es vielleicht von außen gesehen nicht so peinlich war. Und es war noch schlimmer. Weil die Kamera nah drauf war. Es war richtig schlimm. Richtig schlimm. Deshalb hoffe ich so doll, dass ich nochmal einen Grimme-Preis kriege, um dann ganz bescheiden da oben zu sagen, Dankeschön. Und dann, ich gehe jetzt. Tschüss. So.
Du hättest auch in der Post dir einfach noch Lacher und Applaus reinschneiden können in die Aufnahme.
Ja, das war nur dummerweise ich ja nicht, der Typ, der die Aufnahme vom Grimme-Preis gemacht hat. Ja, das ist der Mist. Ja.
Um mal den Bogen zu schließen, weil wir sind quasi am Ende, tragischerweise. Warum sollte man sich für immer Sommer 90 angucken?
Wenn man Spaß hat an einem lebendigen Film, der einen sehr berühren kann. Und wenn man Charlie Hübner mag und wenn man Roman Knischka mag und ach, wer da alles an tollen Leuten dabei ist, Peter Schneider, super Performance hier dahinlegt und alle anderen, dann sollte man sich das angucken und man sollte sich auch angucken, wenn es einen irgendwie interessiert, was aus den Leuten geworden ist, die damals zur Wende 19 waren.
Jan Georg Schütte. Ein Grimme-Preis gekrönter Kreativkopf. der weiterhin sprudelt. Wir freuen uns erstmal auf den 6. Januar beziehungsweise 23.12. ARD Mediathek. Und dann natürlich auf alles, was noch von dir kommt. Danke dir für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, Tobias, für dein Interesse. Tschüss.
Super gerne.
Danke.